So, also, gestern sprachen wir von dieser Formel, wer Al-Hamazon bencht, der ist eigentlich, zeigt seine Ignoranz. Ich habe nach Rashi erklärt, weil es sieht aus, als segnet das Essen nicht Gott. Immerhin wäre es schön, dass man Achtos heute erwähnt, das werde ich jetzt machen. Tosafot sagt nämlich, was heißt das, das Essen segnen? Das war unklar, ja? Also ja. Ich habe ja diese nette Geschichte gebracht vom späteren Baal Tshuva, ein Reformrabbiner, der zwei Wochen lang, ohne dass man wusste, dass er Reformrabbiner war, das war, ja genau. Der wusste wenig davon. Die Lastwagenfahrer konnten das gar nicht verstehen. Aber das war, die dachten, er kommt das Essen segnen. Tosafot stellt sich aber diese Frage implizit, nicht explizit, und sagt deshalb, das zweite Tosafot, Al Hamazon Arizabur, dem Mashma, dem Varech Lebal Abayit. Amachilo. Ja, das Essen segnen an sich ist, findet Tosafot, das nicht sinnvoll, sondern es muss heißen, er segnet den Menschen, der ihn eingeladen hat. Ich möchte hinzufügen, wie vernünftig das ist, weil es ja eine Halacha gibt, die wir gelernt haben, dass der Mozi macht, der Balabait ist, damit er allen großzügig Brot einteilt, verteilt, gibt. Und der bencht, ist der Gast, damit er den Balabait benchen kann. Danke. Und das passt also ganz in dieser Sichtweise. Okay, das war's für gestern und jetzt fangen wir mit dem heutigen Shiur an. Wir sind bei der auf Daf Nun Amud Aleph, bei der dritten, vierten Zeile, Mitte der dritten Zeile, der breiten Zeile. Es gibt ein Zitat aus der Mishnah. In der Mishnah gibt es eine ganze Menge unterschiedlicher Formeln, je nach wie viele Menschen anwesend sind für den Simon. Sind das 3, sind das 10, 11, 100, 101, 1000, 1001, 10.000, 10.000 und 1. Oder besser gesagt, 3, 10, mehr als 10, 100, mehr als 100, irgendwie heißt es 1000, mehr als 1000. Also und eins heißt eigentlich mehr als, und ja, noch nicht in der nächsten Kategorie. Und es heißt aber auch, Echad Asara ve Echad Asara Ribo. Ich lese das in der Mishnah und dann werden wir sehen, wie verzerrend das wirkt. Kitzat Mesamin, wie macht man Simon? Das ist zurück auf das Mem, Tet, Amud, Bet in der Mishnah. Kitzat Mesamin, wie macht man Simon? Bishlosha, wenn es 3 gibt, Omer Nevarech, sei es ein Nevarech. Bishlosha, wo muss das mehr als 3? Omer Baruchu. Ja, er lädt die andere ein, er muss nicht Nevarech sagen. Und dann haben wir gelernt, dass es besser ist, immerhin immer Nevarech zu sagen. Basara gibt es 10, Omer Nevarech Elokeinu. Dann fügt er Elokeinu hinzu. Basara Baruchu, Omer Baruchu. Ja, Elokeinu. Echad Asara, Vechad Asara Ribo. Und es macht ja nicht aus, ob es jetzt 10 oder 10.000 sind. Bei mehr, wenn es 100 sind, Omer נברך השם אלוקינו, במאה והוא אומר ברכו, באלף הוא אומר נברך השם אלוקינו אלוקי ישראל, באלף הוא אומר ברכו ודורון, אז ברכו את השם אלוקינו אלוקי ישראל, בריבו אומר נברך השם אלוקינו אלוקי ישראל אלוקי צבקות יושב הקרובים, על המזון שאכלנו, בריבו ראות מכת דסן בורטפו. Hier ist es ein bisschen verzerrt, weil am Anfang wie gesagt 3 plus, 10 plus, macht jetzt nicht aus, so 10 oder 10.000, dann sagen wir aber bei 100 und bei 1.000 und bei 10.000. Ja. Also es ist ein Widerspruch eigentlich.
Ich war froh, dass die Marke diese Frage aufwirft, weil ich hatte auch gedacht, sie ist
auswendig. Also, wer möchte vorlesen? Anfang der vierten, der breiten Zeile. Sorry, ich habe ja andere.
Wir haben schon.
Anderes Layout.
Aber
die Schwierigkeit ist... Nein, in der Mishnah steht, ob es jetzt 10 oder 10.000 sind. Und dann sage ich mal, Agufa Kasha, die Sache alleine ist doch schwer. Sie ist selbst widersprechend. Warum? Bitte? Almer. Was heißt das? Echad, sowohl zehn. Echad, das ist ein hebräischer Ausdruck. Echad kacha, echad kacha heißt sowohl das als das.
Es ist eins, genau. Ich ja? Sag mal, es macht nichts aus.
Du sagst, ob jetzt zehn oder 10.000. Alma, daraus ziehen wir, ki hadadi ninhu, sie sind gleich zueinander. Vahadar, nachher sagt du, vadaktan, nachher steht, bei mehr Omer, bei 11 Omer, bei Ribo Omer, bei 100 sagt er so, bei 1000 sagt er so, bei 10.000 sagt er so. Also es ist dann nicht gleich. Ist es gleich oder nicht? Wenn es gleich ist, warum gibt es Unterschiede? Wenn es unterschiedlich ist, warum steht es gleich ist? Sagen wir mal. Hm? Hagelil aus dem Galil, ja. Die Formel ändert sich je nach wie viele Menschen anwesend sind. Weil es eben diesen Vers gibt, in Gemeinschaft segnet Gott. Wie größer die Gemeinschaft, wie größer der Segen, wie deutlicher der Segen. Und Rabbi Kiva erwidert, in der Synagoge unterscheiden wir ja auch nicht zwischen wie viele Anwesenden da sind. Kehren wir zurück zur Mishnah, um das jetzt zu lesen, damit wir verstehen, was die Gemara sagt. Die Gemara sagt, es gibt ja bekanntlich zwei Meinungen. Warum bekanntlich? Weil wir das am Ende... Darf ich Wasser haben, bitte? Das ist doch das besondere Wasser. Es gibt ja zwei Meinungen. Eine Meinung ist die von Rabbi Yossi und Lili und eine von Rabbi Akiva. Rabbi Yossi und Lili sagt, die Formel ändert sich je nach wie viele Menschen anwesend sind. Rabbi Akiva sagt, einmal, dass wir ein Minion haben, macht sich mehr aus. Oder wenigstens ein Minion plus. Und warum sage ich bekanntlich? Weil das schon in der Mishnah steht. Und schauen wir das jetzt an.
Aber am Anfang der Mishnah, wenn man die Mishnah nicht bis zu Schluss liest, dann könnte man sich nicht
ausdenken. Die Gemara sagt jetzt, dass man das rückwärts lesen muss. Es geht so. Ketzat Mesamnin. Wie macht man Simon? Nach allen Meinungen, Bishlosha Omer Nevarech. Wenn sie zu dritt sind, sagt man Nevarech. Bishlosha Vahu. Wenn es mehr als drei sind, dann reicht es auch, wenn er sagt, Baruch Hu. Ich habe jetzt das so interpretiert, dann reicht es auch, weil die Gemara sagt, dass es besser ist, immer Nevarech zu sagen. Und das sagt Yalacha. Basara Omer, wenn sie zu zehn sind, sagt er, Nevarech Alokeinu. Basara Vahu, Omer Baruch Hu. Wenn sie zu zehn sind, dann sagt Nevarech Alokeinu. Wenn es mehr als zehn sind, dann kann er Baruch Hu statt Nevarech sagen. Aber noch immer mit Elokeinu. Das Divrei Kulam. Alle sind damit einverstanden. Rabbi Akiva Omer, Echad Asara ve Echad Asara Ribo ist gleich. Rabbi Akiva sagt, sie sind alle gleich. Rabbi Yossi Aglili Omer, Bemeavahu, wenn es 100, Bemeahu Omer, wenn es 100 gibt, sagt er, Nevarech Hashem Elokeinu. Statt Elokeinu sagt er Hashem Elokeinu. Bemeavahu, wenn es mehr als 100 sind, Omer Baruch Hu, kann er sagen, Baruch Hu, et Hashem Elokeinu. Be'elef Omer, wenn es 1000 gibt, sagt er, Nevarech Hashem Elokeinu Elokei Israel. Be'elef Hu, wenn es mehr als 1000 gibt, dann kann er sagen, Baruch Hu, et Hashem Elokeinu Elokei Israel. Und Beribo Omer, wenn sie 10.000 sind, sagt er, Nevarech Hashem Elokeinu Elokei Israel, Elokei Israel, Elokei Tzvakot, Yoshev HaKruvim, Alamazon Shachalnu. Beribo Omer, wenn es mehr als 10.000 sind, dann kann er sagen, Baruch Hu et Hashem Elokeinu Elokei Israel Elokei Tzvakot Yoshev HaKruvim al Amazon Shachalnu. Und sollte man das jetzt noch nicht gut verstanden haben, erklärt Rabbi Yossi Glili das. Rabbi Yossi Glili, Omer Haya Rabbi Yossi Glili, ich ändere leicht die Mishnah, damit wir das gut verstehen. Nefiro Vakale Mevarachim. שנאמר בקלות ברכו את השם, ברכו אלוקים, השם ממקור ישראל. אז גיבתי את דיסנברס מהקלות ברכו השם אלוקים, השם ממקור ישראל. ונתסלב, טוטמן נחתך גרוסה, דנאמן גודס אבינן, צוערשת אלוקים, אז אלוקינו, dann Hashem auch noch und dann wird es noch größer, ja, mit Mekor Israel. Das ist die Lehre von Rabbi Yosef Lili. Rabbi Akiva Omer, Marotzim Vet Knesset, Echad Mugubim, Omer Baruchu Et Hashem. Sagt Rabbi Akiva, in der Synagoge unterscheiden wir nicht, sondern wir bei den Menschen unterscheiden. Nein, wenn wir Minyan haben, dann steht die Sache fest. Und wenn es, und wie ruft man ein Minyan auf, wenn es 11 sind? Ja? Er sagte, Baruchu Et Hashem. Und Rabbi Shmuel sagt übrigens, Rabbi Akiva, füge noch ein Wort hinzu, Hamavorach. Das ist jetzt die Mishnah, wie sie jetzt von der Gemara ausgelegt wurde. Das einzige Problem in unserer Auslegung natürlich ist, dass mitten der Wörter von Rabbi Yosef Glili steht, Rabbi Yosef Glili Omer. Das wirkt störend, bis man versteht, dass Mishnah mündlich übermittelt wurde. Und Rabbi Yehuda Nasi mehr in treue Wiedergabe als in Klarheit interessiert war. Dafür gibt es die Gemara. Das heißt, es war ganz, ganz wichtig, damit man Torah Shebaalpe präserviert, dass man sehr genau, treu die Dinge aufnimmt, wie sie gelehrt wurden. Und wie ich mir das vorstelle, ist, dass zwei Talmidim gekommen sind. Und ich weiß es nicht, wir wissen nicht, wir haben zu wenig Informationen, wie genau der Prozess der Zusammenstellung der Mishnah geschehen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze schnell ging. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ganze immer mit nur einem Zeugen pro Aussage war. Man hat sicher die Menschen befragt, man hat versucht, wie habt ihr das gelernt, was sagt ihr? Und es kamen mehrere Menschen und alle gesagt von den Yeshiva, wir haben gelernt, Kezat Mesamnin, ja, Bishlosha Omer Nevarech, Bishlosha Vuhu Omer Baruchu, Vassara Omer Nevarech, Vassara Vuhu Omer Baruchu, Asara Vechad Asara Ribo, Bemea Omer, so, Bise, und dort gab es, und dann war die Frage, wie kann das sein? Und dann werden wir unseren Kopf brechen, angeblich gibt es ja zwei Meinungen. Dann kam eine andere und hat die zweite, oder eine andere Gruppe hat die zweite Hälfte gelehrt. Rabbi Yosef Glili Omer. Und deshalb hat Rabbi Yehuda Nasi sie zusammengeklebt. Und es soll uns nach einer gewissen Auseinandersetzung selbstverständlich werden, dass Rabbi Yosef Glili und Rabbi Akiva die Verantwortung für die erste Meinungsverschiedenheit tragen. Textuell klebt es ein bisschen schlecht. Mhm. Ja? Anders als in Chumash, wo wir die Bibelkritik nicht akzeptieren, insbesondere die dokumentäre Hypothese, das heißt, wir akzeptieren nicht, dass es von verschiedenen Quellen kommt, sondern es kommt alles von Moshe Rabbeinu und Pia Torah. Ist in der Mishne klar, dass die Mishne ist ein zusammengestelltes Dokument. Und also das passt irgendwie. Ja? Okay. Jetzt gehen wir zurück zu unserer Gemara. Danke. Oh, das sieht gut aus. So, wollen wir weiterlernen? Amar Rabbi Akiva, was ist das Argument von Rabbi Akiva gegen Rabbi Yosef Glili?
Wir machen, was im Beit Knesset gemacht wird.
Ja. Aber das Problem ist, Rabbi Yosef Glili hat es nicht erfunden. Er hat, oder wenigstens hat keine bodenlose Vorschläge gemacht, sondern er begründete sich auf einem Pasuk in Tehilim, glaube ich. Samachet. Ja, Tehilim Samachet. Also sagt die Gemara, Rabbi Akiva muss jetzt diesen Vers auch auslegen. Rabbi Akiva, gerade Rabbi Yosef Glili, mein Abile, was macht er damit? Sagt die Gemara, Mibailei, Leke de Tanja, gebrochen ist für was, gelehrt wurde in einer Breite. Eier, Rabbi Meir, um Rabbi Meir pflegte zu sagen, Rabbi Meir, der ein Schüler von Rabbi Akiva war. Wie wissen wir, dass sogar die Föten, die Föten im Bauch, in den Barmüttern der Mütter, beim Spalten des Meeres zusammen mit ihren Eltern und mit den Engeln und mit allen anderen, ja, Shira, Lob, Preis, Gesang gesprochen haben. Alayam, Shenemar, weil es heißt, Bemakhelot, Baruchu, Elokim, Hashem, Mimkor, Israel. Möchte jemand mir erklären, was hier eigentlich steht?
Also ich nehme an, es geht um das Makro.
Ja.
Weil Makrolot wäre die ganze Gemeinschaft.
Genau.
Und wer kommt jetzt noch dazu?
Mimekorisel. Übrigens, wie nennt man die Barmutter im rabbinischen Hebräisch?
Ach, Rechem.
Rechem ist biblisch Hebräisch.
Rechem ist biblisch, ja. Rabbinisch?
Was sagt ihr da?
Noch nicht.
Makor.
Makor. Verstehe.
Die Quelle.
Dann ist es klar. Dann ist es klar.
Die Quelle.
Oh, dann ist es klar.
Okay, wunderschön. Das heißt, der ganze Vers kommt uns zu lehren, dass die Shira sogar von den Fürten gesprochen wurde. Wunderschön, machen wir jetzt weiter. Das ist Rabbi Akiva. Das ist ein schöner Gedanke. Und was denkt Rabbi Yossi Levi dazu? Veidach, unter anderem, Mim Makor Nafga. Er teilt den Vers in zwei.
Ja.
Er sagt, es gibt einen Gedanke, Makelot Baruchu Elohim Hashem. Mhm. Und es gibt einen Gedanke, dass sogar Mim Makor Israel gelobt, gepriesen wurde. Okay. Schönes Argument, okay. Was ist die Schlussfolgerung? Bitte, wer möchte lesen? Also, nächstes Mal, wenn wir beim Schabbos-Projekt benchen, müssen wir uns echt keine Sorgen machen, auch wenn wir es gelernt haben hier. Wir müssen nicht anfangen zählen, ob es 100 Menschen dabei gibt oder nicht. Ja? Sobald es 10 gibt, okay. Mhm. Eigentlich werden wir noch eine Halacha für das Schabbos-Projekt platzieren. Mhm. Vorbereitet und gesehen? Ja? Okay. Dann machen wir weiter, bitte. Ja, diese zwei Herrschaften. Was heißt das?
Also, sie haben zusammengesessen im Haus gekommen.
Ja, Iklau heißt, sie sind dort angekommen. Sie sind hingegangen. Beim Haus des Exilar, des Reish Galutas. Das waren jetzt die Rabbiner, die bei dem Fest anwesend sind. Das war ein offizieller Diener. Eingeladen waren für verschiedene ehrwürdige Gäste. Und die Rabbiner, die im Dienst waren, waren diesmal Rabbiner und Rav Chama Barbusi. Und Rav Chama Barbusi hat sich deshalb Sorgen gemacht, ob alles korrekt läuft. Ich kann mir das ganz genau vorstellen. Wir müssen jetzt sorgen, dass alle Halachot eingehalten werden. Wie viel sind wir jetzt? Sagt dem Rabbiner, ja bitte. Ja, er hat gesucht, ob es jetzt 100 Mitbencher gibt. Du brauchst du nicht, genau.
Okay.
Das lehrt uns zwei Dinge. Die eine Sache lehrt es uns, dass der Lacher tatsächlich, wie Rava es gesagt hat, wie Rabbi Akiva ist. Die zweite Sache, die es uns lehrt, ist, dass das nicht unmittelbar bekannt wurde.
Ja.
Dass der diensthabende Rabbiner beim Reish Galuta jetzt nicht wusste, dass der Lacher wie Rabbi Akiva ist oder nicht sicher war, heißt, auch Rava, der populärste, also am häufigsten zitierte Amora im ganzen Talmud Babli ist. Rava, wenn er einen Psak gegeben hat, heißt doch nicht, dass die ganze Welt unmittelbar daran gehört hat. Oder dass unmittelbar sich überzeugen ließ. Okay. Einmal Rava, noch sagt Rava. Wenn ich Brot gegessen habe,
im Haus des Reish Galuta, wir machen dann Shalosh, haben wir in Gruppen von drei gebetscht. Wenn die Brechu, Asaraf, sie sollten doch in Gruppen von 10 betschen, der Grund war, warum sie sich nur zu dritt hingesetzt haben, Shamar Reish Galuta wegpaart. Wenn der Reish Galuta, also ich habe es so verstanden, wenn der Reish Galuta gehört hat, dass da Leute schon benchen, weil sie früher gehen wollen, ist das für ihn nicht gerade eine Ehre. Und darum hat man das vermieden.
Genau.
Und Sie sollten doch vielleicht schauen, dass Sie sich von der Bracha, die der Reshkaluta sagt,
einen großen Menschen, es gibt ja einen großen Vormenschen.
Eine Idee, Ivshu Kule Alma, das war eine Veranstaltung, wo die ganze Welt hingekommen ist.
Ja, was ist Abschu? Abschu? Es gibt in Chodschabad eine interessante Sache. Wenn jemand eine Mühle hat, und es ist eine Wassermühle, eine Windmühle, sie läuft alleine. Mhm. Insbesondere eine Wassermühle. Bei einer Windmühle gibt es noch das kleine Problem, dass wenn zu viel Wind kommt, dass man sie stoppen muss, dass sie nicht zu hart durchdreht. Und das heißt, Menschen würden sie nicht unbeaufsichtigt 24 Stunden lassen.
Okay.
Aber eine Wassermühle, die kann ruhig laufen.
Ja,
man würde schon rechtzeitig, es kann natürlich plötzlich ein Riesenregen kommen, aber das ist jetzt nicht etwas, das je nach Jahreszeit das zu erwarten ist. Also es gibt eine Mühle und die Mühle läuft. Mhm. Darf man die Mühle am Schabbes laufen lassen?
Wenn sie läuft?
Sag dich mal, haben wir ein Problem. Du hast die Mühle, die ist gerade neben der Synagoge. Die Synagoge ist also im hochsten Punkt des Dorfes. Nebenan ist die Mühle, damit dort eine Windmühle ist. Oder die Synagoge ist im Tal, wo alle Menschen kommen, um Wasser zu schöpfen. Und dort läuft ein Fluss und dort ist die Wassermühle 100 Meter weiter. Ja? Und sie macht einen riesen Lärm. Und alle Menschen sehen, dass das Geschäft von Schleuberle einfach weiterläuft. Auch wenn Schleuberle eine Synagoge ist. Das geht nicht. Das nennt die Gemara, ohne von Hoch und Tief und Wassermühle und Windmühle, sondern einfach von Mühle zu sprechen, das nennt die Gemara Avshamilta. Lärm ist eine Sache. Man darf zu Shabbat und Yom Tov nicht solchen Dingen laufen lassen, die Lärm machen. Es gibt deshalb diese Auseinandersetzung zwischen den Poskim, ob man, Achtung, keiner soll es alleine zu Hause machen, ohne sich dafür von einem Experten beraten zu lassen und die Sache umbauen zu lassen. Die Frage ist, darf man einen Geschirrspüler am Shabbat und Yom Tov laufen lassen? Das ist die Frage. Und auch die es erlauben, bitte macht's nicht zu Hause ohne Expertenberatung. Warum? Die Geschirrspüler normalerweise laufen nur, wenn sie geschlossen sind. Das heißt, erst wenn ich die Tür schließe, drehe ich es ab. Das darf man ja zu Schaffen sicher nicht machen. Man kann es umbauen, aber wenn man umbaut, gibt es folgendes Sicherheitsproblem. Wenn ich die Türe nicht rechtzeitig zumache, dann ist die Küche voll mit Wasser. Das heißt, man macht es nicht, ohne nachzudenken. Auch wenn man jene Postkunde befolgt, die es erlaubt. Aber woran liegt es? Was ist wieder dort besprochen? Es werden dort einige Dinge besprochen. Es gibt die Frage von Grammar. Wenn ich die Tür offen lasse, wird es doch gehen oder nicht? Das ist eine Frage von Grammar. Wenn es nicht funktioniert, das heißt, wenn ich schließe, verursache ich, dass es später langfällt. Es gibt möglicherweise eine Frage von die Schulen, darüber kann man streiten. Und wichtigste Sache ist ein Isur Drabanan. Avshamilta. Es macht Lärm. Und natürlich die es erlauben, sagen mittlerweile, dass die Geschirrspüler so still sind, dass man sie nicht mehr merkt. Und das spielt wiederum eine Rolle bei Menschen, die nicht nur einen Geschirrspüler haben, sondern sie leisten sich auch noch Haushaltshilfe. Darf die Haushaltshilfe die Maschine am Schalten nutzen oder muss zwingend mit der Hand waschen? Mit der Hand waschen ist auch nicht zwingend besser. Warum? Weil es einen Schwamm gibt und ein Schwamm, der untersteht die Regel von Melaben. Ja, und das heißt eigentlich so oder so habe ich ein allergisches Problem und ich brauche Teller. Das ist eine Frage. Ich kann natürlich sagen, okay, Haushaltshilfe darf nur mit einer Bürste waschen, wie wir das am Shabbat und Yom Tov tun dürfen, eine spezielle Shabbat-Bürste. Oder kann ich sagen, sie kann mit der Bürste waschen, aber sie findet es unangenehm und sie macht das aus eigener Überlegung. Das ist jetzt total unbestritten, was ich sage. Deshalb darf sie auf eigene Entscheidung einen Schwarm nützen. Und jetzt ist die Frage, darf sie auf eigene Entscheidung die auch die, den Geschirrspüler nutzen? Oder ist das Abschirmung?
Aha.
Okay. Also, Abschirm heißt, sie machen Lärm. Es gibt viel Lärm wie beim Schabbatprojekt. Und deshalb ist es dort nicht möglich gewesen. Das heißt, unsere Wiener Jiddeler sind mehr diszipliniert als beim Reschgebutter. Weil, obwohl es sehr schwer ist, es uns immerhin gelingt, um vorzumenschen. Mit viel Mühe. Und beim Reschgebutter scheint, dass das unmöglich war. Oder war es beim Reschgebutter noch wesentlich größer? Okay. Aidi. Sobald oder weil der Abschuh Kuli Alme, der Abschuh, weil es Lärm gibt, Kuli Alme, Kuli Alme, weil alle Menschen Lärm machen, Loschami, dann hört man nicht. Und deshalb mussten sie separat benchen. Wenn sie schon separat benchen müssen, dann halten sie dennoch Rechnung mit den Gefühlen des Reschgeluta und machen keine Gruppen von 10. Deshalb auch, wenn jemand keine Wahl hat, weil es rechtfertigt ist oder nicht rechtfertigt, ich will jetzt nicht reingehen, was die Rechtfertigungen sein können. Aber nehmen wir an, jemand ist bei einer Hochzeit und es ist eine Situation, wo die Person das Recht hat, von der Hochzeit frühzeitig zu gehen und nicht zu warten, bis Sheva Brachot. Dann versucht man meistens, um ein Simun zu dritt zu machen, wenigstens die Männer. Ja, Frauen, die kein Simun machen müssen, machen sich wieder halten fertig. Außer die, die Wilner Gaon befolgen, der glaubt, Frauen müssen doch. Männer, die Simon machen müssen, sollen wenigstens nicht den ganzen Simon verlieren und sollen zu dritt machen. Warum nicht zu 10? Ja, zu 10 kommen wir in diese Bredouille rein. Okay. Ich habe tatsächlich nie gesehen, dass jemand eine Gruppe von 10 als Breakout, ja, eine kleine Gruppe gemacht hat. Müssen, glaube ich, ist nur der Gaunungswille.
Sie müssen uns das mal erklären, wie er das argumentiert.
Das müsste ich selbst nachgucken. Es gibt Dinge, die weiß man, wenn man sie gelernt hat in einem Shiur, man hat sie zitiert gesehen. Es ist schwer von einmal, wie wir das gelernt haben. Wenn es Frauen machen sie nun, aber es ist nicht. Ja. Und das Wort ist ganz klar, dass es ein Recht ist, aber nicht eine Pflicht. Es war ein Recht, soll man wahrnehmen, aber es ist ein Recht, ja. So, machen wir weiter.
Amarava Tusfa'a.
Das ist sein Name, aber
Tusfa'a. Ah, Tusfa'a, der heißt so, ja. Ja.
Ich hatte gehofft, dass Steinsalz etwas mehr über diese Person erklärt. Einer der starken Punkte von Steinsalz ist der Grund, dass ich mir eine Menge Masechtot mit Hebräische, also die neue Korinther-Ausgabe mit Hebräische Übersetzung und Erklärung genommen habe, ist, weil Steinsalz eben diese Kommentare geschrieben hat über Dinge, die keine andere klassische Kommentare haben, nicht darüber gesprochen, auch nicht Outscroll und auch nicht andere, nämlich sind die Nebendinge, ja? Ein bisschen Biografie von den Menschen, die wir begegnen, die manchmal die Gemara erklärt, wenn man das besser versteht, ja? Die Botanie, diese Zoologie von Erz Israel und Babel in talmudischen Zeiten, Archäologie und so weiter, all diesen Dingen sind Etymologie, ja, all diesen Dingen sind riesig interessant. Steinsalz erklärt die Gemara weniger gut als die anderen, das heißt, es ist nicht Artikel ist richtig dafür gemeint, dass man lernt, um jedes Wort zu übersetzen. Es ist ein richtiges lerndidaktisches Werk. Dafür ist es aber sehr, sehr lang gefasst. Und Steinsalz hingegen, wenn jemand weiß, die Marat zu lernen, aber hat gewisse Schwierigkeiten, dann kann man sich damit behelfen. Beziehungsweise jemand hat nicht vor, jetzt zu lernen, richtig Marat zu lernen, sondern möchte einen hebräischen fließenden Text, in dem die Gemara integriert ist, dann geht Steinsalz. Aber die Kommentare rundum, die sind sehr interessant. Ja. Auch er bringt Rambam zu halachischen Punkten, damit man auch die Formulierung, wie das dann in der Halacha aufgenommen wird, lesen kann. Und gewählt hat er dafür den Rambam hauptsächlich. Gut, jetzt Schauen wir mal, ob er hier...
Über den Rabbitus war.
Sagte etwas über Rabbi Tosfah oder nicht? Ist das auch ein Kachat? Ich sehe nichts über Rabbi Tosfah. Nein, nein, keine Biografie. Also wenigstens nicht in der englischen Ausgabe, die wir hier auf dem Tisch haben. Und wir werden einfach akzeptieren, so heißt er und fertig.
Ja. Wenn drei ein Brot gebrochen haben, gemeinsam, wer kann dem Hadi Minaiko, aber Reich, Ledate, und einer von ihnen geht vorher und bencht für sich. Inun, Nefkin, be Simon, Dedei, Ihu, Ihu, Entschuldigung, Inun, Nefkin, be Simon, Dedei, Ihu, La, Nefek, be Simon, Dedeiho. Derjenige ist Joitze von dem Simon von den anderen, oder kann sein, während umgekehrt sind sie nicht Joitze von dem Simon, er ist nicht Joitze vom Simon von ihnen. Entschuldigung.
Also, was ist da geschehen?
Le Fische ein Simon le Mafreya. Also, ich habe mir vorgestellt, einer Mensch schon früher als die anderen.
Ja, und?
Und dann habe ich das Problem, dass die Gruppe von drei jetzt aufgebrochen ist.
Ja.
Und können die jetzt noch einen Simon machen?
Und ja, wie? Der ist gegangen. Der ist aufgebrochen.
Das habe ich mich auch gefragt.
Also.
Also ich habe nicht ganz verstanden, wie die Szene sein soll, von der er gesprochen
hat. Rashi erklärt einiges. Rashi sagt, ich tue das auf den Weg bringen, Uvarich Ledate, das ist ungefähr 14 Zeilen von unten. Das heißt das, Leatzmo, Mensch alleine, Belo Simon, ohne Simon.
Genau.
Okay. Und dann, was ist dann geschehen? Dann heißt es, wenn die aber Simon später machen, können sie damit benchen, aber er hat seine Pflicht nicht erfüllt, dann steht Le Mafler, Mische Berech, wenn man Simon macht, nachdem er Birkat Hamazon gemacht hat, wie de Simon lo Erza, er hat aber nicht die Pflicht von Simon erfüllt. Das gibt uns verschiedene mögliche Szenarien. Und am liebsten schauen wir mal, was in Shulchan Aruch steht, in Siman Kuf Tzadi Dalet, Seif Alef. Schlosser Schachluk, er hat in der Fredula in ihren Eseman Madinam, drei, die zusammen gegessen haben, und dann ist jeder in seinen Weg gegangen, was da bezüglich Simon entsteht. Schlosser Schachluk, er hat drei haben zusammen gegessen. Beschachachu, sie haben vergessen, und wir rechkol er hat Atzmo, und jeder hat für sich gebencht, Batel Mehma Simon, dann ist der Simon weg. Ve en yocholim lachzor. Nach dem Menschen kann man nicht zurückgreifen und sagen, okay, machen wir jetzt doch das, den Simon. Wir können uns auch, im Baruch Hu Shnei Mehem, wenn zwei schon gebencht hat, aber im Shachach Echad Mehem, was ist, wenn sie zu dritt waren und einer hat gebencht? Hashnei Mehem Nesamen Mashlishi. Nach dem Menschen des Ersten, vor dem Menschen der zwei anderen, können sie Simun machen und der zuerst gebencht hat, der kann mitantworten. Und das ist eigentlich die Erklärung, die wir in Rashi und Gemara verstehen müssen. Das heißt, vor dem Menschen gab es keinen Simun, einer hat gebencht und nach dem Menschen erinnern sie sich, du hast doch nicht, wir müssen Simun machen. Er sagt, okay, sagt Simun. Damit erfüllen die zwei ihre Pflicht. Der eine, der hat seine Pflicht nicht erfüllt. Und dann, auf Basis von einer Lacha, die wir bald lernen werden, fügt der Rama hinzu. Wie man hat sie machen. Was ist, wenn dort etwas geschehen ist? Er ist abgestanden von einem Tisch, hat sich hingesetzt an einem anderen Tisch. Und dann hat er mit den anderen gewünscht. Was ist mit den zwei Ersten? Und dann, ihr Cholin ist am Ende, dann geht es gar nicht mehr.
Okay. Weil dann ist er weg.
Gut.
Also die Szene war, dass der sehr wohl noch da ist, dass du einfach vorher den selbst gewünscht hat.
Ja. Okay. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel sagt.
Das war im Schluss von Rabbi Shmuel. Das war Rabbi Shmuel.
Man muss Baruch Hu et Hashem Hamevorach sagen. Bitte?
Da gibt es eine Geschichte dazu. Raframba Papa, Ikla Lebe Knista de Abe Givar. Der Raframba Papa ist gekommen in das Pekinese von Abe Givar. Kam Kera Besifra de Amar, der hat vorgelesen aus der Tora und hat was Bracha gesagt, Baruchu et Hashem, Me Ishtik Vela Amar HaMeborach. Und er hat dann geschwiegen und nicht weiter gesagt HaMeborach. Ivshu, Entschuldigung,
ja.
Oder doch, ja.
Avshukula Alme
hat die ganze Gemeinde Lärm gemacht und hat gesagt, das heißt Baruch et Hashem HaMeborach.
Ja, Baruch Hu et Hashem Baruch. Ganz wichtig. Es ist nicht, dass sie erwidert haben, Baruch Hashem Baruch Lambael, sondern sie haben ihn reingeschrien, das musst du sagen. Ja? Amaraba.
Amaraba. Patia Ukama, aber nennt ihn jetzt einen schwarzen Topf, was nicht sehr freundlich ist. Behadi Blukta Lemala. Wozu war diese Meinungsverschiedenheit für dich gut? Also ich verstehe, er meint, es wäre nicht.
Nein. Seine Frage.
Ja.
Sagt, in so eine Meinungsverschiedenheit, was suchst du dort?
Genau. Und außerdem geht doch eigentlich die ganze Welt nach Rabbi Ishmael.
Ja, das ist der Minhag. Interessant, er schreibt Ukama. Ich wusste nicht, wir haben immer Uchma gesagt, weil mit dem Vav, wenn das jetzt biblisch hebräisch wäre, dann wäre es Uchma, weil der Vav auf eine lange, das wusste ich jetzt nicht. Ich habe was Neues gelernt, okay. Bitte, also der Ausdruck, der ist bekannt, aber die Punktierung, die ich jetzt gesehen habe, ist mir neu. Gut.
Wir können aber nachschauen, weil es scheint, dass es auch nicht mehr eine Meinung mit
das aus, stimmt, das stimmt auch. Und nicht nur das, ich bin nicht einmal überzeugt, dass alle Wörterbücher so. Es ist manchmal sehr schwer zu rekonstruieren, wie etwas geschrieben wurde. Diese süße Sache habe ich vor vielen Jahren gelernt. Einer der Wege, wie wir lernen, wie gewisse Dinge ausgesprochen werden, ist, wenn man Fehler anschaut. Ja. Welche Fehler werden gemacht? Mit was wird etwas verwechselt? Das lehrt uns ganz viel. Das ist der. Sokolov.
Ich versuche jetzt einmal zu schauen.
Schauen wir mal. Uchma oder Ukama?
Ob es überhaupt hat.
Und woher er das wissen würde, ist auch interessant.
Was das dann für ein Wort sein könnte.
Ja, haben wir hier Koordinate? Haben wir. Also für. Zuhörerinnen und Zuhörer, wir schlagen jetzt den Sokolov-Wörterbuch, also das Oxford English Dictionary von Aramäisch.
Ukam,
er sagt das Gleiche.
Ukam heißt schwarz.
Ja, das ist schwarz, das wissen wir alle.
Das schwarz heißt ja genau Ukam.
Wo ist das gegangen? Ukam. Ukam, Ukamita, Ukamti, Ukam. Er zitiert alle bekannte Orte, das ist doch also. Er sagt uns nicht, woher er auf diese Punktierung kommt.
Aber wenn er eine Punktierung hat, hat er dafür eine Quelle, also vielleicht gibt es irgendwelche Manuskripte, wo er so
kommt. Möglicherweise, weil, das erfinde ich jetzt, aber einfach, weil ich mir seine Quellen anschaue, weil es in bestimmten Orten, in Manuskripten, Alef Chaf gibt ohne Waf.
Aha.
Und das heißt.
Da gibt es keinen Grund, dann Waf anzuwerben.
Ja. Aber ich sage ehrlich, ich sehe hier zu wenig, um es genau zu wissen.
Ja,
auch wenn es eine ganze Spalte, aber eine ganze Spalte habe ich gefühlt. Aber gefühlt mit Beispielen aus dem Talmud hauptsächlich. Also das sind Dinge, die wir kennen, aber die uns bei der Punktierung nicht helfen. Okay, interessant. Immerhin kommen wir jetzt bei der nächsten Mishnah. Also, wenn man Baruchu sagt, sagt man Hamavorach wie Rabbi Ishmael. Und ohne sich die Frage zu stellen, ob jetzt das nach den Regeln von Psaak eher wie Rabbi Akiva oder wie Rabbi Ishmael der Lacha sein soll, denn der Minhag folgt hier Rabbi Ishmael, Punkt, aus, fertig. Und Und sehr, sehr, sehr wichtig, Rashi sagt, Tov lecha lechos divrei Rabbi Ishmael. Es ist gut, dass du wie Rabbi Ishmael dich benimmst. Warum? She'av Rabbi Akiva modeh. Das Wort, Hamavurach hinzuzufügen, stört für Rabbi Akiva nicht. Das heißt, du verlierst nichts, wenn du Hamavurach sagst. Okay, weiter.
Jetzt haben wir eine neue Mischung.
Ja. Schlosha Shachru Kachat. Ja, wenn die drei zusammen essen, dürfen sie keine, sich nicht in zwei Gruppen, keine darf sich aus der Gruppe aussondern, um alleine zu wünschen. So auch wenn sie zu viert oder fünf sind. Sechs kann man. Warum? Was geschieht, wenn sie zu sechs sind? Dann können sie zwei Gruppen von drei bilden. Wenn es weniger als sechs sind und jemand weggeht, dann hat er keinen Simon mehr. Weiter? Ja, Adasara. Wenn sie aber zehn sind, dann geht es wieder nicht. Ja, aber ab 20 kann man zwei Gruppen von 10 bilden. Weiter.
Weil wenn sie in einem Haus essen und sich sehen, auch wenn es ganz viele Leute sind, dann ist es eine Gruppe.
Für all die, die den Shiur zuhören, also online, und die vielleicht die yeshivische Punktierungen kennen, bitte darauf achten. Es heißt hier Shte Havurot, mit einem Bet Refuya. Ja, unter dem Het gibt es ein Chataf Patach und nicht Haburot, Haburis. Haburot sind Wunden. Haburot ist Mchever, Haverim, sind Gruppierungen. Also zwei Gruppierungen, die in einem Haus essen. Die einen sind im Wohnzimmer, die andere sind im Esszimmer. Und es gibt einen Gang dazwischen. Bis manche mit Satan ruin elu adelu, wenn zwar alle können einander nicht sehen, weil es gibt ja Wände, aber manche sehen einander. Arelu mit Staufin und Simon, können sie zusammen einen Simon machen. Rim lav, wenn sie einander gar nicht sehen. Elu misamim latzman, elu misamim latzman, auch wenn sie einander hören können. Oder vielleicht gibt es keinen Gang dazwischen, sondern Doppeltüren, die aber geschlossen wurden und sie können so ein bisschen geöffnet werden. Dann kann man einander hören, aber nicht sehen. Dann muss man separat Simon machen. Wenn sie aber einander sehen, dann können sie zusammen Simon machen. Weiter.
Wenn man keinen Wein nicht sehen, wenn man nicht ein bisschen Wasser reinmacht.
Ja, was ist das? Nicht ein bisschen, viel zu viel Wasser. Worum geht es hier?
Ja, darum, dass man ihn nämlich den Wein ja erst mischen musste, bevor man ihn trinkt. Ja.
Der Wein heute ist sehr anders als der Wein zur Zeit von Chazal. Übrigens, gestern habe ich gelesen, dass die Wiege, jetzt weiß ich nicht, ob es der antike oder der modernen Vinikultur, aber die Wiege der Weinkultur liege zum Teil in Georgien. Ich nehme an, moderne Weinkultur. Ja. Immerhin, der Wein zur Zeit von Chazal war eben sehr anders. Da war es Trauben, die Trauben waren andere Trauben. Das heißt, die Jahrhunderte und Jahrtausende von Kultivation sorgen dafür, dass die Trauben heute süßer sind, größer sind, sie haben einen anderen Geschmack. Und der Wein zur Zeit von Chazal war etwas sauer. Nicht trocken, sauer. Und sauer meine ich nicht im Sinne von Essig, nicht, dass man nicht wusste, wie ihn zu präservieren, obwohl das damals schon mehr Kunst als Wissenschaft war, sondern er hatte einfach einen anderen Geschmack. Man hat ihn, und so war das typisch im Römischen Reich, man hat ihn angereichert mit Honig und mit Gewürze. Und es hat einen sehr starken Geschmack. Man geht auch nicht und nimmt sich wie Himbeeren, Siro und trinkt das einfach so, sondern man mischt es mit Wasser. Und so hat man auch mit dem Wein gemacht, man hat den Wein verdünnt und sonst war er eigentlich kaum zu trinken. war zu süß, der war zu würzig. Immerhin hat man es geschätzt, Wein zu haben, und reiche Menschen haben nur Wein getrunken, kein Wasser, verdünnter Wein immer, und die waren damit gesunder, weil der niedrigere Alkoholcontent, also erstens, heute geht Wein bis zu 14%, das war damals nicht so. Außerdem hat man ihn noch verdünnt. Und der niedrige Alkoholinhalt, den er dann am Ende hatte, hatte aber noch immer eine gewisse desinfektionierende Wirkung, sodass reiche Menschen, die sich das leisten konnten, nur Wein zu trinken, nicht dafür dauernd besoffen waren, weil sie es ja, sie haben sogar 2% Alkohol getrunken, sondern sie haben einfach gesunderes Wasser gehabt. Man wusste ja noch nicht, dass man Wasser aufkochen soll, und ich weiß nicht, wann das gekommen ist, das Aufkochen von Wasser, das ist interessant. Okay, sagt die Mischle, wenn man den Wein noch nicht verdünnt hat, dann ist es einfach nicht, kein genussvollen Wein, und dann macht man keinen Borypriagafen drauf. Was genau dann geschieht, das werden wir dann mal sehen. Jetzt wollen wir... Jetzt wollen wir die erste Zeile der Mischle aufgreifen. Schlosser Schachluk Achat, in andere Schachalek, drei, die zusammen gegessen haben, dürfen nicht alleine benchen, sondern sie müssen Simon machen. Sagt die Mara, Maike Maschoran, was für einen neuen Inhalt haben wir hier? Tanina, Chadasim, wir haben schon einmal in der Mischle gelernt, nämlich die letzte Mischle. Schlosser Schachluk Achat, Chaiwim zusammen. Hier ist positiv, also negativ formuliert, und dort positiv, dort heißt es, sie müssen Simon machen, hier heißt es, sie dürfen nicht ohne Simon benchen. Aber es ist das Gleiche. Sagt die Gemara, also wozu haben wir das? Weil die Gemara, Kamash Malan, es kommt Lehren. Yad Amar Rabbi Abba Amar Shmuel, was Rabbi Abba im Namen von Shmuel gesagt hat, Shlosha Shmuel Echol Kachat, da drei, die sich hingesetzt haben, zusammen zu essen, war dein Lochlo. Sie haben noch nicht gegessen, sie wollen nur essen. Reicht das schon? Sie haben sich hingesetzt, um daraus eine Tischgesellschaft zu machen, und die dürfen nicht alleine essen und menschen. Ja? Enen Rashein Lechalek, warum? Weil sie werden Gott mehr loben, wenn sie zusammen essen, als wenn sie separat essen, und dieses Mehrlob verpflichtet sie. Das ist die erste Erläuterung. Nicht nach Henne, andere Wiedergabe von was wir gerade gelernt haben, nochmal Rabbi Abba. Sagt Rabbi Abba, der gleiche Rabbi Abba, den wir erwähnt haben, Amar Shmuel, wiederum im Namen von Shmuel. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel. Ist das ein 4, eine Sekunde? Ja. Achi Katani. So müssen wir das verstehen. Shlosha Shirashul Echol Kachat. Drei, die sich hingesetzt haben, um zusammen zu essen. Obwohl jeder vom eigenen Brot isst, in andere Schreine Chalek, dann zählen sie doch als eine Gruppe. Also auch wenn jeder mit seinem Essen hinkommt, entsteht ein Zusammensein. Das ist die erste Erklärung. Also entweder sagen wir, das Hinsetzen kreiert etwas, oder sagen wir, wenn sie vom gleichen Brot essen, dann selbstverständlich. Aber das Hinsetzen mit dem eigenen Brot ist noch immer Hinsetzen. Also so oder so meinen wir, dass Hinsetzen eine Quiut schafft. Hinsetzen schafft ein Zusammensein. Okay. Weiter. Es gibt hier Bach und Gra sagen, dass in Rif und in Rosh hier nicht zwei Versionen vorhanden sind, sondern nur eine. Der Rif hat nur die erste, der Rosh nur die zweite. Ja? Okay. An sich ist es kein großes Problem, weil sie einander nicht widersprechen. Inam, andere Möglichkeit. Was lernen wir aus der Mishnah? Hier hatte Ravuna, wie was Ravuna gelehrt hat, einmal Ravuna sagt, Gimel Shebau, also Shlosha Shebau, Mishalosh Chavurot, drei, die von drei Gruppen gekommen sind. In andere Scheine Chalek, und sie setzen sich hin zu essen, dürfen sie sich nicht mehr aufteilen. Puh. אמר רב חיסדא, רב חיסדא אמרו שעברו משלושה חבורות שלושה בני אדם. Sie sind gekommen aus drei Gruppen, die je wenigstens drei Personen haben. Mhm. Was ist eigentlich geschehen?
Dass sie schon zum Simon verpflichtet waren in ihrer ersten Gruppe. Ja. Und man, sie sollten sozusagen nicht runtergehen von ja. dem, wo sie schon waren.
Aber wie konnten sie von ihren alten Gruppen kommen? Die durften das gar nicht.
Nee, vielleicht waren es doch mehr als drei.
Ja. Erste Antwort. Wenn wir sagen, dass es drei gab, meinen wir nicht, es gab genau drei, sondern es gab wenigstens drei. Das heißt, es gab eine Pflicht für Simon, zwischen drei und neun Personen waren dort. Dann sagen wir mal zwischen vier und neun. Und einer hat entschieden, er setzt sich, also wir sind im Hotel und hier formt sich eine Gruppe und dort formt sich eine Gruppe und da sieht einer den Freund, sagt, ah, komm mal, wir gehen zusammen. Ja, das darf. Das ist kein Problem. Eine andere Möglichkeit ist, irgendetwas ist geschehen und Und es ist einfach nicht dazu gekommen. Also es hat wieder gesetzlich angefangen, aber eine Simulation.
Ja, es kann ja irgendwas passiert sein, dass jemand.
Ja, oder möglicherweise haben alle drei von ihrer Gruppe neue Gruppen gebildet.
Aha.
Okay. Gut. Amar Rava sagt Rava, wir drehen das Blatt um, wir sind jetzt sogar nur noch am Bett. Ulo am Rang, Ela, Delo, Akdimu, Hanach, Asmun, Alaihu. Beduchteil. Von was reden wir hier? Von einer Situation, wo die alte Gruppe noch nicht Stimmung gemacht hat. Aber was ist, wenn eine Gruppe sich gebildet hat? Sie sind dort acht Personen. Und dann entscheiden sie, Simon zu machen. Und eine von den acht wird und möchte noch die Pancakes essen. Und hat vor, jetzt beim Buffet zu gehen, um sich diese Pfannkuchen zu nehmen. Also die haben Simon gemacht, dann steht er auf. Holt sich die Pfannkuchen, weil seine alte Tischgesellschaft es ohnehin geht, setzt er sich mit einem anderen Freund hin und dann kommt auch ein anderer Freund hinzu, der kommt nicht mit Pancakes, sondern er kommt mit der Omelette, ja, und sie essen weiter zusammen. Er sagt aber, wir haben schon, ja, Parach Simon Minari. Die Pflicht von Simon ist mittlerweile gegangen, ja, er hat keine Pflicht von Simon mehr, hat schon teilgenommen, es reicht. Und,
weil er hatte eigentlich schon einmal Simon gemacht.
Ja. Beziehungsweise, ja, wenn er in einer Gruppe von vier war, oder drei, und die haben Simon gemacht, er ist dann abgestanden, hat weiter gegessen mit einem anderen, und hat doch keine Pflicht, einen dritten zu suchen, weil die Pflicht der Gruppe, Simon zu machen, schon gegangen ist. Ja, er kommt nicht mehr aus einer Gruppe, die Simon Pflicht hat. Aber Rava sagt, Rava Menami Nela, woher entnehme ich diese Idee? Den Namen haben wir schon gelernt. Wo ist diese Mischne? Die ist in Masechet Kelim. Mhm. Masechet Kelim ist die, ich glaube, die längste Masechet von der Mischne. Hat 30 Kapitel. Ist ziemlich komplex. Und es gibt keine Gemara Babli dazu. es gibt 63 Masechtot in der Mischne. Es gibt 37 Masechtot mit Gemara von Babli. Ich habe die genaue Zahl von Masechtot Yerushalmi nicht im Kopf. Und das heißt, es gibt ganz viel, fast die Hälfte, die keine Gemara hat. Weil Talmud Babli in ganz Seder Zraim und ganz Seder Taharot, also zwei der Sederim der Mishnah, jeweils nur zu einer Masechet Gemara hat. Und alle anderen sind ohne. Das sind Dinge, die in Eretz Israel sehr wichtig sind. In Seder Zraim sind das die Gesetze der Landwirtschaft in Israel. In Taharot sind es die Gesetze der rituellen Reinheit und Unreinheit, die nur eigentlich zur Zeit, also großmehrheitlich nur zur Zeit des Betamigdash gelten. Und darauf gibt es eben keine Gemara von Babli. Hier haben wir eine Mishnah von Masechet Kelim. In der Mishnah steht Mita, ein Bett. Die Hälfte des Bettes wurde gestohlen. Oder die Hälfte ist verloren gegangen. Wie kann ein halbes Bett verloren gehen, gestohlen werden? Wenn man versteht, wie die Betten gebaut haben, dann wird man das verstehen. Vielleicht habt ihr schon, ihr könnt euch das mal anschauen auf im Internet. Gibt es sicherlich Videos, wie man in bestimmten weniger reichen Ländern Betten macht. Wie man eigentlich aus ganz wenig Material ein einen Boten macht, um ein Bett darzustellen. In Faschim auf der Gemara wird ausgelegt, nicht hier. Sie haben einfach einen Rahmen, auf Pfoten, auf Füße. Und dann hat man mit Chavalim, mit Strick, hat man das alles verbunden. Und so entstand so ein Netz, auf dem man dann eine Strohmatratze oder etwas Ähnliches legen konnte. Und darauf hat man sich hingelegt. Und das heißt eigentlich, dass ein Bett aus relativ einfachen Materialien gemacht ist. Diese konnte man auch auseinandernehmen, um was weiß ich zu tun. Wir brechen auf zu reisen, nehmen das Zelt mit, nehmen das Bett mit, wir werden es nicht groß lassen, sondern es muss alles auf den Wagen. Das Bett wird auseinandergenommen. Und in diesem Fall hat jemand dann eine der Hölzer des Rahmens oder hat den Strick genommen, ich weiß was, ein Stück vom Bett wurde gestohlen oder ist verloren gegangen. Der Vater oder die Mutter die Eltern sind gestorben, hinterlassen zwei Betten für vier Kinder. Dann nimmt sich jeder die Hälfte eines Bettes und weiß, dass er die andere Hälfte dann nachkaufen muss, um wieder ein Bett zu haben. Ja? Oder es gehörte verschiedenen Menschen zusammen, sie haben entschieden, das dann zu teilen. Tehora. Wenn dieses Bett anfänglich Tame war, ja, rituell unrein, und wurde jetzt auseinandergenommen und jetzt fehlt ein Stück, dann ist das Bett nicht mehr Tame. Hichzirua, hat man das fehlende Stück zurückgebracht, nicht neu gemacht, zurückgebracht. Mekabele Tuma, dann, ja, Mikanul Habaden, von jetzt an kann es wieder Tame werden. Was heißt das? Mikanul Habain, Lema Fuyalo. Die Tum'a geht nicht rückwirkend, nur von jetzt an und weiter. Ja? Alma, daraus schließen wir. De Palgua, wenn man teilt, Barach lo Tum'a, ist die Tum'a weg, Mina, ist die Tum'a weggegangen. Ja? Weil wenn ich sie jetzt auseinandergeteilt habe und ein Stück ist verschwunden und jetzt bringe ich es wieder zusammen.
Also die Annahme war, es könnte ja vorher Tamé gewesen sein und die Stücke sind dann trotzdem Tamé.
Die Annahme ist, es war Tamé.
Genau, die Annahme ist, es war
darauf zählte ich.
Und die Stücke sind aber dann Tamé.
Rashi, es gibt einen Rashi, der da einiges Wichtiges erklärt. Ja. Rashi sagt, mitat Tmea, er fügt das Wort Tmea hinzu. Und damit ist die Sache auch deutlicher. Shenigne Wachetzia, ja, und dann überspringt er, was nachher steht, Alma Kevande Palgua. Sagt er, wenn sie geteilt wurde, Pakasham Sheme Mitamina, hat es den Namen Bet nicht mehr gehabt. Veshem Tum'a und auch die Tum'a ist verschwunden. Afal Gabdadra Dua, obwohl später das zurück zusammengestellt wurde, ja, Mita, es ist wieder ein Bett. Loadra Tumata, kommt die Tum'a nicht zurück. Achiname, auch so hier. Kevan Bakashem Shloshaminayu. Die Gruppe ist auseinandergefallen. Behiparedam, wenn sie sich geteilt haben, wenn sie Abschied genommen haben. Veshem Simun, der Name der Simun, Alideshe Simun Shonim Aleem, weil sie am Anfang schon Simun gemacht haben, aber gab der Hadre Lechlal Shem Shlosha, obwohl diese Menschen wieder eine Gruppe gebildet haben, eine mit drei. Lo Adri Lechlal Simun, dann kommen sie nicht zurück, sie kehren nicht zurück zum Standpunkt von einer Pflicht zu haben, Simun zu machen. Aber Kilo Asmun, wenn man am Anfang nicht Simun gemacht hat, ist die Pflicht, Simun zu machen, nicht verschwunden. Auch wenn sie sich geteilt haben. Oder auf Lifne, sagt der Bach. Es bleibt also die Pflicht, erst wenn sie Simun machen, verschwindet die Pflicht. Das heißt, der Vergleich mit dem Bett ist nicht ein hundertprozentiger Vergleich. Ja? Okay, ich bemerke hier übrigens, Das ist eine sehr, sehr bekannte Meinungsverschiedenheit, die es bezüglich gibt. Es gibt eine Meinungsverschiedenheit, die heißt Tanur Shel Achnai. Wer hat schon davon gehört? Eine Person schon. Tanur Shel Achnai.
Ich glaube, das war meine erste Generation.
Das ist typisch, ja, wenn man Erwachsenen für Talmud wirbt, dann ist das Tanur Shel Achnai einer der Marketingstücke. Es ist eine sehr bekannte Geschichte. Rabbi Eliezer und die Weisen stritten bezüglich des Status eines Ofens, der, wie hat man einen Ofen gebildet normalerweise? Man hat Ton genommen. Man hat damit eine Form gebaut und dann, wenn die Form stand, das war so ein Häuschen mit einem Loch oben, damit man einen Topf drauf tun kann, und es ist breit unten, ein bisschen schmaler oben, hat Platz für ein oder zwei Töpfe, je nach ob es ein Tanur oder Kiraim ist. Also es gibt Tanur, ist ein Ofen, Kiraim ist mit Topf drauf, es gibt noch etwas anderes, das nur ein Öffnung oben hat. Es gibt verschiedene Modelle. Dann hat man ein Feuer gemacht und damit vor Ort den Ton gebacken und so wurde es fest. Und dann hat man es mischen können. Und weil aber der Tanur nicht so super groß war, dann war es etwas, das Tamme werden kann. Und insbesondere, weil er aus Ton gemacht wird, nicht nur kann er Tame werden, sondern nachher kann ich ihn nicht mehr Tahor machen. Deshalb kam jemand auf die Idee, was ist, wenn ich jetzt einen Ofen, in der Tora steht, wenn etwas ein Klicheres ist, also aus Ton, man zerbricht ihn, dann wird er wieder Tahor. Die Tum'a geht weg, wenn man ihn zerbricht. Dann kam jemand auf die Idee, Was ist, wenn ich einen Ofen so baue, dass ich ihn zerbrechen kann, also leicht zerbrechen kann? Nämlich, ich mache ihn als Ring. Der eine Ring, der passt im anderen Ring, und so baut sich langsam ein ganzer Ofen. Und dann macht er mehr wieder, dann muss ich einfach die Ringe auseinandernehmen, und dann kann ich ihn wieder aufbauen, und er ist nicht mehr Tameh. Und das nennt man Tanur Shel Achnai. Achnai war eigentlich einer der Gründer von IKEA. Oder so etwas. Die Frage war, ist es Tamer oder nicht? Und Rabbi Eliezer wollte die Meinung der Chachamim nicht akzeptieren, aber überzeugt, dass die Halacha Gegenteil ist, und hat alle Arten Beweise dazu gebracht, auch eigentlich Beweise, die alle Wunder sind, die zeigen, dass man vom Himmel her die Meinung von Rabbi Eliezer akzeptierte. Und so bewies er das, und die Chachamim sagten, das ist kein Beweis, jenes ist kein Beweis, ja. All diesen Dingen, also nicht ein Baum, der springt, kann keinen Beweis bringen. Wasser, das rückwärts fließt, kann keinen Beweis bringen. Wände des Lehrhauses können keinen Beweis bringen, sogar eine Stimme aus dem Himmel nicht, weil es heißt, Lo Bashamaimi, Gott hat uns die Tora gegeben und verlangt von uns, dass wir nach unserem Besten können, uns damit auseinandersetzen, damit wir halachische Fragen entscheiden können. Und wir entscheiden halachische Fragen nicht durch dem, dass wir vom Himmel her neue Anweisungen bekommen. Der Mamad HaSinai war eine einmalige Sache. Interessant ist, dass in Ashkenaz es ein Werk entstanden ist, das heißt Shelot u'Tshuvot min HaShemayim. Und das geht gegen diese Einstellung. Shelot u'Tshuvot min HaShemayim wurde, ich habe schon vergessen, von wem geschrieben, das ist einer der Rishonim, der pflegte vor dem Schlafengehen Fragen zu stellen, aufzuschreiben, unter dem Kissen stellen, und dann hat er während der Nacht die Antwort geträumt und das so aufgeschrieben. Das waren die Antworten, die himmlische Antworten, die er bekommen hat nach langer Meditation und Auseinandersetzung und seine Art Nevoah. Es wird ernst genommen, also es ist nicht so, wir gehen schlafen, wir haben so mal eine gute Idee und am Morgen stehen wir auf, ich bin überzeugt von. Es wird also ernst genommen, es widerspricht aber die Gedanke von Lo Bashamayim hier. Also das ist einfach sehr interessant. Lohnt sich mal, einen ganzen Schiur dazu zu machen. Dafür müsste ich allerdings meine Kenntnisse von Shelot u'Tshuvot min HaShemayim auffrischen. Ich habe es in 30 Jahren nicht angeschaut. Weniger wie 30 Jahre, fast 30 Jahre, 29, 28 Jahre.
Diese ganzen Eingebungen von einem Magid bei den Kabbalisten sind ja auch in dieser Kategorie.
Stimmt. Ja. Also es gibt eine kontinuierliche Tradition von Abweichungen von Lomas Chaim hin. Und die Frage ist dann, wie damit umzugehen. Wie machen wir Ausnahmen oder nicht? Oder wie gehen wir mit dem Resultat um? Ich glaube, im Fall von Magid von Besjovtsev zum Beispiel, dass es gar nichts gibt, das die halachische Regel widerspricht. Dass es gibt keine richtige Neuigkeit drin. Okay. Und dann kann man sich die Frage auch stellen, wie müssen wir das einstufen? Was ist eigentlich ein Magid? Was ist eigentlich so etwas? Und das alles springt dem Rahmen unseres Gemarschen. Okay. Also wir haben jetzt in Rashi gesehen, dass hier eine Mishnah existiert, die sagt, dass ein Bett, das auseinandergenommen wird, dass die Tuma weggeht. Dann müssen wir die Frage stellen, wie vergleicht sich diese Halacha mit der Halacha von Tanur Shalachnai? Gibt es dort einen Widerspruch? Gibt es keinen Widerspruch? Ist es nur, weil ein Stück vom Bett gestohlen wurde? Was ist, wenn ich ihn nur auseinandernehme und nichts wurde gestohlen? Wenn es jetzt wegen dem Stehlen ist, was ist bei Tanur Shalachnai, wenn einer der Ringe gestohlen wird, ist er dann doch dann nicht Tameh? Und wenn es dann zurückgebracht wird, ist er dann, dann bleibt er Tahor oder nicht? Das sind alles interessante Fragen, die von dieser Mishnah aufgeworfen werden. Allerdings ist für uns der Vergleich unvollständig. Rava macht hier keinen hundertprozentigen Vergleich. Er will nur zeigen, dass das Prinzip, dass ein früherer Status verschwinden kann, weil etwas geschehen ist, dass wir das in der Mishnah finden. Ja? Aber es ist kein hundertprozentiger Vergleich. So zum Beispiel, man hat das Bett auseinandergenommen. Wenn die Menschen auseinandergehen, sind sie noch immer verpflichtet, Simon zu machen. Das Bett wird auseinandergenommen und plötzlich gibt es keinen Tumor mehr. Ja? Also mit was muss ich das vergleichen? Beim Simon ist es, wenn ein Teil der Gruppe Simon gemacht hat, erst dann verschwindet die Simonpflicht. Also der Vergleich ist nicht 100%. Aber es reicht für Rava, um zu sagen, schaut mal, dieses Konzept existiert. Betravurot, zwei Gruppen. Wer möchte lesen?
Also das war in der Mishnah, dass zwei Gruppen, die einander sehen,
genau,
können sich verbinden. Tana im Yesh Shamash Benehem Shamash Mitzarefim. Wir haben in irgendeiner Baraita gelernt, dass wenn ein Shamash ist, also ein gemeinsamer Shamash bei
gemeinsamer Ober, ja,
dann bewirkt der Shamash ebenfalls, dass sie sich verbinden. Ich habe jetzt,
was heißt das? Er verbindet sie, sagt Rashi. Afal pi, obwohl she'en elu ro'in et elu, die sehen einander nicht. Wir können zum Beispiel Yeriapus Abedem, es gibt dort einen Vorhang, dennoch können sie zusammen menschen, weil der Ober, der gemeinsame Ober, sie vereint. Weiter. Ein Rochin alayayin, wenn der Wein nicht verdünnt ist.
Wir haben in der Richter gehabt, wenn das die Chachamim sagen, wenn dann Wein...
Na, Chachamim sagen, macht's doch.
Okay. Rabbi Eliezer sagt, wenn der Wein nicht verdünnt ist, dann darf man über ihn nicht menschen.
Ja, er macht keine Bracha. Welcher Bracha steht doch nicht? Man muss offen sein. Heißt es, dass wir damit nicht vormenschen können? Heißt es, dass wir nicht kiddisch machen können? Dass wir nicht vormenschen können? Gar keine Bracha. Okay.
Und jetzt haben wir aber, wo Tanu Rabanan, Yain, Atschelun, Atan, Mitochomayim, in Memachin, Alaf. Also, wir scheinen einen Widerspruch zu haben.
Nichts nur ein Widerspruch, das ist genau, was er gesagt hat. Aber es fehlen nur zwei Buchstaben. Jein, weil Achel und Natan doch meinen, indem man noch kein Wasser hineingemischt hat, immer war ich in der Nacht, tut man keine Bracha drauf sprechen, und ich habe zwei abgekürzte Wörter ausgelassen. Die sind ganz wichtig. Und bisher ist es genau, was in der Mischung steht. Was steht in der Mishnah? In der Mishnah steht...
Nein.
Doch. Ein Bewachin al Yain, Achi Yitena Tochomayim.
Das ist Rabbi Eliezer, aber nicht die Chachamim.
Ja, das ist auch Rabbi Eliezer.
Ja, aber die...
Wunderschön, also ich lese mal kurz vor. Tanur Rabbanan Rabbin haben gelernt, Yayin Wein. Atschel und Tanur Tuchumayim, solange man dort kein Wasser hineingemischt hat, ein Bewerchen alav Bet Pe. Was ist das? Bore Pri Hagafen. Kein Bore Pri Hagafen. Es ging nicht um Vorbeschen, es ging nicht um Hagafen. Das war der Mutter Schlasen. Ella Bore Pri Aetz. Was heißt ein Bewerchen? Nicht Bore Pri Hagafen, sondern Bore Pri Aetz. Wenn man sich die Hände waschen muss, dann kann man diesen konzentrierten, also für Mozi zum Beispiel, kann man diesen konzentrierten Wein nutzen, um sich damit die Hände zu waschen. Sobald Wasser dort hineingemischt wurde, kann man damit Borepriagafen machen. Man nutzt es nicht mehr als Wasser für die Hände. Und jetzt ist klar, das ist Rabbi Eliezer, das ist kein Problem. Hier ist es einfach deutlicher als in der Mischung. Rashi bringt uns übrigens eine Variante. Dass Rabbi Eliezer vielleicht etwas leicht anders gesagt hat, ist jetzt nicht sehr kritisch, aber weil Rashi das so schön auslegt, dann sollen wir es auch lernen. Rashi, inmitten der Seite, ungefähr 45% von oben. Mishenitan letochomayim, wenn vom Moment an, wenn Wasser dort hineingemischt wurde, ja, Shem Yain Alav. Achtung, nicht Sham, sondern Shem. Ein Name. Sobald Wasser dort hineingemischt wird, dann ist er würdig, um Wein zu heißen. Bis dann ist er Weinkonzentrat. Ja? Ve'en notlin elabemaim. Und man darf aber die Hände nur mit Wasser waschen. Solange der Wein nicht mit Wasser, ist es paradoxal. Solange der Wein nicht mit Wasser verdünnt ist, heißt er Wasser. Weil es nicht zum Trinken. Sobald ich Wasser drin tue, heißt das nicht mehr Wasser, sondern Wein. Jetzt kann ich mich die Hände nicht mehr damit waschen. Das ist die erste Erklärung, genau wie sie bei uns in der Gemara steht. Lashon Acher. Andere Möglichkeit. Achi Garsinan. So sollen wir den Text der Gemara
überliefern.
Ja. Jain, Wein. Achelon hat eine Tochomein, solange kein Wasser drin gemischt wurde, man war kein Aboropria jetzt. Wenn und wenn man die Jedei macht, man Aboropria jetzt drauf und man darf sich die Hände nicht waschen. Das Wort Wein wird hier hinzugefügt. Bei uns in der Gemara steht, solange man kein Wasser drin gemischt hat, dann macht man Aboropria jetzt und man kann sich auch die Hände damit waschen. Hier steht, man macht Aboropria jetzt, aber man kann sich die Hände nicht damit waschen. Mischen hat eine Tochomein. Sobald Wasser drin gemischt wurde, dann kann man schon Borepriagafen machen. Aber man kann auch die Hände waschen und Linie, also die Frage ist jetzt eine Nebensache. Wir beschäftigen uns hier mit der Bracha, aber interessanterweise nach der ersten Version kann man sich die Hände mit dem Konzentrat waschen, aber nicht mit dem verdünnten Wein. Nach der zweiten Version kann man sich die Hände mit dem verdünnten Wein waschen und nicht mit dem Konzentrat. Die zweite Version scheint irgendwie intuitiv. Es gibt Wasser drin. Wenn es verdünnt ist, es gibt kein Wasser im Konzentrat. In der ersten Version ist die Folge davon, was für ein Status es für die Bracha hat. Und daraus schließt sich, also wenn es kein Wein ist, dann ist es Wasser. Meperot ist Saft, wie wir hier in dieser Flasche haben, in dieser Karaffe. Dieser Saft war für Chazal unmöglich lange zu halten. Nicht nur für Chazal. In der ganzen Menschengeschichte bis vor kurzem war das eine total abnormale Sache. Nur wer ausnahmsweise einen Saft, also man konnte keinen Saft kaufen, weil der Händler das nicht lange lagern kann. Das ist auch, ich erkläre das als Grund, warum für Chod Shabbat gilt, dass das Ausquetschen von Trauben oder Oliven Asur Midoraita ist, das Ausquetschen von anderen Früchten mit Rabbanan ist. Das heißt ja nicht, Meperot ist nicht normal. Natürlich nicht normal. Man hatte keine Pasteurisation, keine Kühlung und deshalb ist es schnell kaputt gegangen. Aus Traubensaft, die Gemara spricht von Yain Migitor, dass man das auch nutzen kann. Yain Migitor war eine Ausnahme. Wenn man den Gatt hat, wenn man Wein presst, dann kann man für eine sehr kurze Zeit Traubensaft trinken. Sonst gibt es keinen Traubensaft. Der Grund, dass wir Wein haben, ist, weil er gärt. Und in Ausnahme von den Frankfurtern, die Apfelwein machen, und die in Normandie, in der Cidre de Normandie, wird aus Äpfel keinen Wein gemacht. Es wird auch aus Orangen keinen Orangenwein gemacht und so weiter. Also es gibt recht wenige Früchte, aus denen es eine, für die es eine Tradition der Gärung gibt. Daher, Meperot gilt nicht als etwas Besonderes, sondern als etwas Abnormales. Was ist das dann? Sagt Rashi, wie Wasser. Okay, das sind die zwei Versionen. Okay, Vachachamim Omrim, sagt Rashi noch, Rashi kommentiert, was wir in der Gemara noch nicht gelernt haben. Benkach und Benkach und Vachin, Rabbi Priagafen. Man macht sowohl auf dem verdünnten als auch dem unverdünnten Wein, Rabbi Priagafen, das kennen wir schon von der Mishnah. Ve'einen, not limi menu la ir yadayim, das kennen wir von der Mishnah nicht. So oder so tut man die Hände nicht damit waschen. Also was ist der Grund nach der ersten Erklärung von Rabbi Eliezer, erste Girsa, warum wir mit dem Konzentrat ja und mit dem verdünnten Wein nicht die Hände waschen können? Es geht um Shem, Chashivut, wann heißt der Wein, wann nicht. Und nach der zweiten Version ist die Frage, wo es Wasser gibt. Chachamim aber verweigern das Nützen von Wein oder Weinkonzentrat ohnehin für Hände waschen, immer. Der Grund der Rabbanan ist, es ist schade für den Wein. Das habe ich in Alachot Gedolot gefunden. Wo hat Alachot Gedolot das eingeordnet? Bei den Alachot von Kiddush und Avdalah. Sehr schön, dass Bahag diese alternative Version hat, aber Rashi hat keine andere Version gefunden, die die Version von Bahag unterstützen.
Kann aber mal nachschauen, ob wir eine Version finden.
Na bitte. Bitte. Tosfot. Bore Pria Etz. Das ist der dritte Tosfot. Wir sind noch immer auf der Nun am Bett. Notlin Memenu Layadain. Pirish Rashi, erklärt Rashi, Kilo Natan Lotochomayim, Loabe Ella Kemeperot. Wenn man noch den Wein nicht verdünnt hat, dann ist er wie Fruchtensaft. Und Fruchtensaft hat keine Chashivut, keine Bedeutung. Mikan Mashma, von hier sieht es so aus. Der Meperot, Chirilin und Tiladinaim. Das Ganze basiert auf der Gedanke, dass man Fruchtensaft für das Waschen der Hände nützen kann. Ja? Sonst, ja, dass der Wein noch nicht Wein heißt, sondern Fruchtensaft hilft mir sonst nicht. יש לחלק בין הנדמרין פרק על הבשר נחזות לקבדיתו. In Masechet Chulin, Perkol Abassar, wird dort ausgelegt, dass wie das Wasser aussieht, ob es eine Farbe hat, dass das den Status beeinträchtigen kann. Okay, das ist sozusagen, es kommt darauf an. Umiu Yeshua Vashim in Tilat Yadayim Beinan Maim. Es gibt eine andere Meinung, die sagt, man braucht immer Wasser für Tilat Yadayim, weil es geschrieben ist, wie Yadav Lo Shataf Bamaim, er hat die Hände noch nicht in Wasser gereinigt. Es muss unbedingt Wasser sein. Das heißt, man kann sich auf Rashi nicht verlassen, um jetzt Halachale Maase zu sagen, wir werden nächstes Mal unsere Hände mit, genau. Das kommt oft ohnehin nicht. Ja. Okay. Wir kennen schon zu Marabach, Hachamim umrim, Benkach und Benkach und Vachim ala Bore Priyat Gafen, ve'en not rin ve'en ala Yadayim. Wie das von Rashi zitiert wurde, die Chachamim sagen, man macht immer auf dem Ertrag des Quetschen der Trauben Bore Priyat Gafen und man kann es nie für eine Tilat Yadayim nützen. Dann fragt die Gemara, Mehan Asla hat einmal Shmuel. Shmuel hat Folgendes gesagt: Oseh Adam kol Zrachav Upat. Ja? Ein Mensch kann kol Zrachav Upat machen. Alles, was er braucht, kann er mit Brot machen. Ja? Die Frage ist: Wen befolgt er? Worauf basiert er sich? Ja? Also, wer möchte lesen? Aha, was heißt das? Rabbi Eliezer erlaubt, dass man Traubensaft, Wein, je nach Girsa, mit oder ohne Verdünnung, für das Händewaschen nützt. Und das heißt, man kann auch Brot nützen für Dinge, die man braucht, das ist kein balter Schritt. Das Rashi hat schon erklärt, was ist die Chachamim-Erlaubnis, nicht weil sie sagen, das ist Hefzadochlim, man lässt Essen verloren, also schade darum. Aber Rabbi Eliezer ist der Meinung, dass, wenn es für menschliche eine menschliche Bedürfnis abdeckt, auch wenn sie abnormal ist, dann reicht das auch. Und deshalb kann man auch Brot nutzen, ich muss jetzt einen Stuhl haben, dann nütze ich das Brot, um darauf zu sitzen, ich brauche jetzt etwas, und eigentlich Stuhl ist jetzt weniger prägnant, sondern Es gibt manchmal gewisse Putzprodukte, besonders in der Antike, die aus Nahrung gemacht werden. Ja. Also manche der Rezepturen werden heute sich. Stimmt. Ja. Ja, ich denke einfach an gewisse Rezepturen, die ich aus alten Werken kenne, die kein Mensch heute berühren würde. Ja, okay. Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, bitte.
Amar Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, Molim Chachamim le Rabbi Eliezer, le Kol Shel Bracha, le Chachamim She'en Mevachim Alav al Shemitim le Tuchomai. Die Chachamim sind einverstanden mit Rabbi Eliezer bei einem Kol Shel von einer Bracha, bei einem Becher von Bracha, She'en Mevachim Alav al Shemitim le Tuchomai. Dass man die Bracha nicht sagen kann, bevor nicht das Wasser drinnen ist.
Okay.
Mein Tama, warum? Amar Oshia, Beinyan Mitzvah, Min Hamuchar. Also Oshia sagt, es ist, weil es um eine Mitzvah geht und da machen wir es besser.
Okay, jetzt gibt es ein interessantes Wort. Mhm. Ist nicht riesig. Also es erklärt Minhagim, darum. Mhm. Unten das Wort in den mittleren Zeilen, Modim Rachamim Rabbi Eliezer. בחוס של ברכה שאין מוכן עליו עד שייתן בתוך המים. זאת תוספות, ואז זו קונן. תימה. זה שיש שווה. נאמרים על נקמן. בשביל ועדה זה אנגביר. ארבעה דברים נאמרו בחוס של ברכה. אז גיב פיר דינגן די גזעק וון בצוג לישקוס של ברכה. ומדעות שתית חי ומלא. איסט חי, איסט נוח ומבדונט. ומפור. Was heißt das jetzt? Machen wir Kosher Bracha auf verdünnten oder unverdünnten Wein? Sagt das Wort, wie schon mal der Biene steht noch heil durch ein Guss. Die Art, wie wir Kosher Bracha vorbereiten, ist sehr besonders. Wir nehmen nämlich den unverdünnten Wein, tun ihn in einem leeren Becher, wacharkach im Segen und nachher tut er Wasser dort hineinmischen. Das ist die erste Erklärung von das Wort und das erklärt den Inhalt vieler Menschen, die bis zum heutigen Tag, wenn sie Wein für Kiddush oder für insbesondere einschenken, das sind Wasser hinzufügen und man macht das auf diese Art, dass man Wasser zum Wein hinschüttet und nicht andersrum. Allerdings gibt es ein Remar, das schon erklärt, dass der Wein bei uns anders schmeckt als damals. Und heutzutage muss man den Wein mit Wasser nicht mehr verdünnen. Umgekehrt, wenn man heute den Wein verdünnt, das macht man ihn schlechter. Damals macht man ihn besser, heute macht man ihn schlechter. Aber das ist die erste Erklärung an das Wort. Zweite Erklärung, Inami Binyan Chaimina Chavit. Er soll direkt vom Fass kommen. Direkt vom Fass ist nicht nur hier in manchen Cafés zu lesen, sondern das ist die Art, wie man Kosher Bracha nimmt. Inami Kai Akos Atzmo, das bezieht sich auf den Becher. Und mein Chai, das heißt Chai Shalem. Der Becher muss ganz sein, fehlerlos. Ja? Ich habe letztens einen Becher, den wir in der Familie schon länger haben, zur Reparatur geschickt, was ein Loch drin gab. Ja, es darf ein Loch drin gehen. Kinita ba Makot, Risek, Tetne Malin, Mechad Chai. In Makot spricht man von, wenn jemand Ungeziefer ist, insbesondere geht es dort um leckere Ameisen, wie jemand darauf kommt, okay. Und von den Ameisen sind 9 zum Magen. Und Ameisen sind nicht besonders groß, das heißt 10 zermahlene Ameisen sind kein Keseit. Aber eine der Ameisen ist noch Chai, heißt es. Und das Wort will uns jetzt sagen, dass Chai nicht heißt, dass er noch lebt, sondern Chai heißt, er ist noch ganz. Einmal Otto Chai, einu Shalem. Achenami, Achir, Binan, Sheakos, Shalem, Beloshira. Also ganz sein, nicht gebrochen. Und das gibt uns 3 Erklärungen von Chai. Entweder muss man zuerst den Wein im Becher tun und dann Wasser hinzuschütten, oder er muss direkt vom Fass kommen, oder es geht darum, dass der Becher noch makellos sein muss. Gut. Es wird langsam spät, wir haben noch wenig Zeit, wir können noch ganz wenig lernen. Einmal müssen wir noch keine Nummer, jetzt sind schon gelesen. Ja. Lemai Chazi, die Frage ist jetzt, Chachamim behaupten, dass man Burgrägaffen auch auf dem konzentrierten Wein machen kann. Mhm. Aber der konzentrierte Wein, der ist ja konzentriert.
Der lässt sich
eigentlich schwer trinken. Ja, lässt sich schwer trinken. Also, nimm mal Chasi, was soll man damit tun? Sag bitte mal, ja, bitte, Chasi.
Amara Vigera, Chasi Leco Halte.
Was heißt das? Sagt Rashi. Oder sagt Scheinsatz zu sich, hab Rashi. Peichon. Faisson. Faisson, Faisson. Piesson. Weil Lars, ich hätte gerne eigentlich gesehen, was der Steinsatz dazu sagt, weil er manchmal die Wörter in Französisch zitiert, in Altfranzösisch. Und schauen wir mal, was er sagt. Das kann ich vielleicht.
Karate. Griechisch, vielleicht Griechisch Karotis.
Ja, ja, aber Rashi bringt ein französisches Wort.
Ach so. Deshalb, nein, das hat er nicht. Das erklärt der Stein nicht. Er sagt,
okay, das ist vielleicht eine griechische Fassung, aber es wird uns jetzt nicht helfen. Aber Rashi sagt immerhin, ja, Karotis, es ist ihm jedenfalls ein, wie soll ich das modern auslegen? Hustensirup?
Ja.
Rashi sagt, Paishon, Paison, Pieson, Balaz, Uvlashon, Hachamim, Anomalit, Va'aluntit. Das sind eigentlich Heilungsmittel. Und dort wird dieser unverdünnte Wein hineingemischt. Vielleicht, okay. Tanur Rabbanan, ich würde das von morgen lassen.
Ja.
Ich will nur zurückgehen zu einem Tosafot. Nämlich mit dem Shamash, der zwei Kammerzimmer in einem Haus vereinen kann. Shamash und Safan Simon. Rashi sagte, es gibt einen Vorhang dazwischen. Damit versucht Rashi auf eine unerwähnte Frage zu antworten, die von Tosafot formuliert wird. Du war den beschriebenen Team, auch wenn es zwei verschiedene Häuser sind. Ja, zum Beispiel, man ist in Schulhäuf und es ist Zuckers und hier gibt es einen Zucker und dort gibt es einen Zucker. Ja, und die sind nebeneinander. Beschneebatim und Merdam und Ding und Mischamschim und Jürgen. Und die Menschen aber gehen hinein in den beiden, weil es Oberägypten geteilt sind. Ja, mit Starfim, dann können sie sich vereinen, kennt da mit Buschalmi, so abschnitt in Buschalmi, Ubilwat! Hier sagt das Wort, eine Bedingung, Schischen und Birkat Amazon, wir haben recht. Man muss einander hören können, sonst geht's nicht. Das ist, was Rashi damit sagte. Es gibt einen Vorhang dazwischen. Aber wenn es überhaupt Vorhang dazwischen gibt, dann können sie einander dennoch hören. Okay. Warum steht dann Weitechad, wenn nach zwei Häusern gehen? Mishum Chidush Seifa, dafür Weitechad, im Lav, in Mesamim. Und damit zu sagen, auch wenn sie im gleichen Haus sind, wenn sie aber einander nicht sehen können, es gibt keinen Shamash, das sie vereinen, dann geht es nicht. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, das wir nicht gesehen haben, aber das dennoch ein Halachabsuka ist. Beweit Chatanim, man macht jetzt eine Hochzeit, Shochlim Bechupa. Beweit Batim. Es gibt so viele Menschen im Schulhof, die sich versammelt haben für die Hochzeit, dass es nicht reicht, in einer Synagoge zu essen. Wir essen in zwei oder drei Synagogen. Kruz und Kale sind in einer. Die Gäste sind alle da und tanzen tut man schon mal. Auf der Dame ist ein sowieso. Es gibt ja rege Verkehr zwischen den Häusern, die Ober, die hier und dort. Mit Staffin, dann können sie gemeinsam Birkat Amazon machen und Shema Brachot. Mit Staffin, Birkat Amazon, und Barech. Und was ist, wenn sie einander nicht hören können? Dann macht jeder für sich nicht nur das Bändchen, sondern auch die Shema Brachot. Es steht nicht in das Wort, aber es steht in der. Okay, das war's für heute. Morgen fangen wir an mit besonderen Dingen bezüglich Brot. Dann haben wir ganz genau einen Darf.